Hallo, hier ist der Equal Care Podcast, der dir alle zwei Wochen neue Impulse für deine gleichberechtigte und feministische Elternschaft liefert. Ich bin Hannah Drexler. Ich bin Kulturwissenschaftlerin und systemische Beraterin und selbst Mama von drei Kindern. Zusammen mit meinem Mann lebe ich von Beginn unserer Elternschaft an ein 50-50-Modell. Das heißt, wir teilen uns Erwerbs-, Haus- und Care-Arbeit zu gleichen Teilen auf. Hier gibt es ganz konkrete Tipps für mehr Equal Care sowie neue Perspektiven auf Mutterschaft und Elternsein. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder zuhörst und bevor es losgeht, möchte ich allen Eltern von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren noch einen Tipp geben. Falls es dich oder euch auch betrifft, dass irgendwie das so ein bisschen langweilig wird mit dem Spielen und ihr irgendwie immer denkt, wir machen immer das Gleiche oder das Kind langweilt sich, dann kannst du mal schauen, was dein Kind gerade wirklich interessiert, und zwar bei Love Every. Love Every stellt Spielzeugsets her für die verschiedenen Entwicklungsstufen deines Kindes, eben in dieser Altersspanne. Die sind alle aus nachhaltig angebautem Holz, Biobaumwolle, ungiftigen Farben und babysicheren Kunststoffen. Und wir durften diese Spielzeugsets testen und ich kann sie auf jeden Fall euch sehr empfehlen. Der Link ist in den Shownotes. Ja, und jetzt viel Freude mit der neuen Folge. Diese Woche gibt es eine Q&A-Folge, die sich aus Fragen ergeben hat, die Teilnehmerin der Feminist Motherhood Community und des Feminist Motherhood Circles mir gestellt haben. Das sind verschiedene Fragen zu den Jahren meiner Mutterschaft. Und weil ich dachte, es ist irgendwie doof, wenn ich mir selber diese Fragen stelle und ich sie eigentlich auch gar nicht so mir so genau angucken wollte, bevor ich die Folge aufgenommen habe, habe ich Anna gebeten, mir die Fragen zu stellen. Anna unterstützt mich freiberuflich mit dem Podcast und auch mancherlei Social Media Aktivität und jetzt auch neu in der Betreuung der Feminist Motherhood Community. Anna ist ursprünglich Teilnehmerin der Mama im Beruf Coaching Gruppe. Da haben sich unsere Wege gekreuzt in einer der ersten Durchgänge und wir hatten dann noch ein bisschen Kontakt. Sie hatte mir sehr liebe Post im Anschluss geschickt mit einem Schlüsselanhänger, den ich bis heute für meinen Coaching-Praxisschlüssel benutze. Und wir haben dann auch später nochmal ein gemeinsames Projekt mit mehreren Frauen gemacht, die sich mit gleichberechtigter Elternschaft auseinandersetzen. Anna ist Psychologin, hat bisher in der Forschung gearbeitet und beginnt jetzt einen Job in einer Familienberatungsstelle. Sie ist selbst Mutter von zwei Kindern, die sind mittlerweile 4 und 7. Die hat sie im Studium bekommen und deswegen hat sie mit ihrem Mann auch ziemlich vielfältige Erfahrungen, was flexible Care- und Erwerbsarbeitsmodelle betrifft. Ja, und wie gesagt, seit einiger Zeit unterstützt sie vor allem diesen Podcast eben in freier Mitarbeit. Und ich freue mich, dass sie mir die Fragen gestellt hat, die ja mich auch nochmal sehr angeregt haben, muss man sagen, überhaupt meinen Weg da nochmal so zu reflektieren. Dazu komme ich ehrlicherweise im Alltag ja jetzt auch nicht dauernd. Und insbesondere sozusagen den Weg seit dem dritten Kind. Das war schon spannend für mich auch nochmal zu tun. Also vielen Dank für die Fragen. Wir haben sie nicht alle geschafft. Wir gucken nochmal, ob es Solo-Folgen zu einzelnen Fallbeispielen gibt oder wir nochmal eine Q&A-Folge demnächst machen. Ich werde im Outro nochmal zwei, drei Dinge sagen, die mir im Nachgang des Gesprächs nochmal so klar geworden sind und was ich da über mich auch gelernt habe dadurch, und wünsche dir jetzt viel Freude und Inspiration mit dieser Folge.
Also ich würde mal starten mit einer Frage von Maggie. Und zwar schreibt sie, wie kam es dazu, dass du bzw. ihr schon vom ersten Kind euch ja ein Bewusstsein geschaffen habt, dass ihr eben gleichberechtigt in die Elternschaft starten möchtet?
Ja, das hatte mehrere Aspekte. Also tatsächlich war das einfach so, dass ich bei mir ein ziemliches Unwohlsein wahrgenommen habe, als es bei uns um die Kinderwunschfrage ging. Es wurde einfach dann zunehmend Thema, wie das, glaube ich, oft bei Paaren ist, dass man so denkt, wie stellst du dir das vor und wann denn eigentlich und so. Und mein Mann hat auf jeden Fall dann deutlich signalisiert, irgendwann, er fände das jetzt mal schön. Und ich habe halt gemerkt, ich fände das irgendwie auch schön, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Und dieses irgendwie auch nicht hatte halt auf jeden Fall nicht mit der Vorstellung zu tun, Kinder zu haben, sondern eher mit dem, was das halt für mich bedeuten würde und mit diesem Mutterbild. Und das, woran das liegt, das hat vermutlich mit meiner Prägung zu tun. Ich meine, genau werden wir es nicht wissen, rausfinden, es war einfach so. Und ich glaube, das ist aufgefallen.
Sehr, also inzwischen sehr, sehr vielen Jungfrauen. Ja, früher war das ja irgendwie, hat man sich da gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber inzwischen, so aus meinem Umfeld, bin ich ja noch die Einzige mit Kind. Da geht es vielen so, ja.
Ja, eben. Ich glaube auch. Das Bewusstsein ist gestiegen und mein Bewusstsein, ja, kam irgendwie aus der Wahrnehmung der Umgebung wahrscheinlich und auch dem, was ich zu Hause erlebt hatte. Das ist mir dann schon auch zunehmend klar geworden, dass ich eben mit einer nicht ganz klassischen Rollen oder in einer nicht ganz klassischen Rollenverteilung groß geworden bin, zumindest immer wieder. Also ne, ich würde da auch nicht von 50-50, weit entfernt von 50-50 sprechen, aber meine Eltern haben schon immer, also besonders in Babyjahren, uns auch zusammen betreut, abwechselnd betreut. Mein Vater war immer wieder alleine auch für uns zuständig. Mhm. Er hat nicht Vollzeit gearbeitet, zumindest bis ich ungefähr fast 10 oder so war, glaube ich. Mhm. Genau, also eine ganze Weile, durchaus sehr prägende Jahre. Mhm. Und insofern, das hat schon alles dazu beigetragen, dass ich das dann einfach in Frage gestellt habe, wie wollen wir denn das dann eigentlich machen? Und ich da auf jeden Fall auch die Anstoßgeberin war, wirklich mal weiterzudenken und nicht nur, ja schön, wir kriegen dann ein Kind und ja und dann, also für wen bedeutet das denn eigentlich was? Und genau, dann ist uns ja auch noch, das war Thema ja in der letzten Podcast-Folge, das Buch von Stefanie Lohaus und Tobias Schulz begegnet.
Ja.
Papa kann auch stillen, das ist glücklicherweise in dem Zeitraum erschienen. Ich glaube, ich war da schon schwanger. Mhm. Und da haben wir das gelesen. Also wir hatten dann auch noch nicht so den absolut klaren Plan, aber es war zumindest in unserem Bewusstsein und es war klar, dass wir das auch immer wieder in Frage stellen. Und es war so eine Art Bedingung, kann man sagen, fürs Elternwerden, dass es auf jeden Fall wir beide Erwerbsstunden reduzieren, dass es dann in so einem 50-50-Modell gelandet ist, dass wir wirklich gleich viele Erwerbsstunden und ziemlich gleiche Betreuungszeiten haben, jetzt auch über alle Jahre weitestgehend. Natürlich schwankt es auch immer mal, je nach Phase und so, was so los ist und Elternzeiten. Aber ja, das ist dann einfach gewachsen im Prozess.
Und das Buch, also weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt, was ich habe ja die letzte Podcast-Folge auch gerade erst gehört, das war 2015, ne? Genau. Da habe ich mich nämlich noch nicht mit dem Thema beschäftigt. War das Buch, also würdest du sagen, du wärst dem, das Buch war da jetzt so bekannt irgendwie, das war halt gerade so das Buch für werdende Eltern? Oder würdest du sagen, das war daraus, dass du schon ein Interesse für dieses Thema hattest, hast du das Buch gefunden?
Ich glaube schon. Ich weiß heute nicht mehr, wie dieses Buch zu uns gekommen ist. Mhm. Also ich glaube, ich bin nicht gezielt in die Buchhandlung gegangen, habe gedacht, jetzt suche ich mal ein Buch, ne, wo ich irgendwie so, das habe ich nicht.
Das war auch nicht die Standardlektüre jetzt zu der Zeit, ne?
Nee.
Also das sind jetzt schon fast 10 Jahre her.
Ich glaube, die Standardlektüre war dieses schreckliche, oh je, ich wachse oder so. Also wenn man dann das Baby schon da war, also eher so irgendwie mit dem Kind durchaus zu beschäftigen, das ist auf jeden Fall mir auch eher begegnet. So Kinder, Bücher rund um Schwangerschaft und Kinder. Aber ja, das muss ich in irgendeiner Zeitschrift wahrscheinlich, habe ich das vielleicht wahrgenommen, wurde das irgendwie empfohlen, könnte ich mir vorstellen. Oder ich weiß es wirklich nicht mehr genau. Ja. Irgendwo ist es aufgetaucht.
Aber es hat dich angesprochen, weil du dich mit den Gedanken schon beschäftigt hast.
Ja. Ich war ja auch zum Beispiel nicht bei Social Media oder so, außer bei, ich war wahrscheinlich noch bei Facebook angemeldet, habe es aber auch nicht wirklich viel genutzt oder so, ne? Ja. Ich hatte kein Instagram oder so. Also es gab nicht so, es war so relativ analog, muss man sagen. Ja.
Und jetzt hast du schon ein bisschen gesprochen, also von deiner persönlichen Sozialisation in deiner Familie, wie das war. Deswegen, also die Frage war noch, was dich frühzeitig hat abkoppeln lassen von deiner Sozialisation. Aber jetzt war deine Sozialisation ja zumindest auf deine Kernfamilie schon eine andere, als vielleicht die meisten wahrscheinlich hatten aus der Generation. Also genau, was hat dich da abkoppeln lassen? Oder würdest du sagen, das war für dich deutlich einfacher, dadurch, dass du schon den Background hattest?
Ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, das ist auch, finde ich, eine sehr mutmachende Botschaft, zu wissen, dass eine Generation, die es anders macht, ausreicht, um Prägung deutlich zu beeinflussen. Und dass ich es auf jeden Fall leichter hatte, zumindest diesen Weg irgendwie auch zu denken. Wie gesagt, wir sind ihn dann deutlich extremer gegangen. Aber zumindest überhaupt nur diese Information, Väter können in Teilzeit arbeiten. Und Väter können sich natürlich auch sehr liebevoll um Kinder kümmern. Und wenn man das persönlich erlebt hat, ist es einfach nochmal was anderes. So. Deswegen würde ich schon sagen, ich hatte es an manchen Stellen leicht, das ist eh blöd, Dinge so zu bewerten.
Ja, aber genau.
Gleichzeitig bin ich natürlich trotzdem geprägt vom Kollektiv.
Ja,
ja, eine Mischung aus Werten, Persönlichkeit, ne, wie sehr bin ich es gewöhnt und geprägt, Wege anders zu gehen, als es die Mehrheit tut. Mhm. Da habe ich sicherlich auch eher eine Prägung zu vielleicht als andere. Das hat alles Gewinn und Preis, kann man sagen. Also das ist ja auch nicht immer deswegen leichter. Aber ich hatte ein Umfeld auch, das da wirklich wahrscheinlich sehr reflektiert war und Menschen im Umfeld, die eher auch zum Beispiel beruflich bezogen eigenere Wege gegangen sind als jetzt so Mainstream, ich muss, weiß ich auch nicht, eine klassische Karriere machen zum Beispiel. Also ja, dafür, ne, Dinge anders zu machen, dafür gibt es ja viele Beispiele. Und ich glaube, es ist einfach ein ganz starkes Wertekonstrukt. Also ich bin sicherlich geprägt mit einem starken Gleichberechtigungswert. Und ja, ich deswegen, also für mich wäre das anders, deswegen habe ich auch dieses Unwohlsein gespürt. Mir wäre es nicht gut gegangen, wenn es anders gewesen wäre. Und das habe ich gewusst und für diese Werte und Bedürfnisse bin ich eingestanden, würde ich sagen. Aber einfach, weil es für mich gar keine wirkliche Alternative ehrlicherweise gab. Also die das Gefühl haben, sie können das so oder so machen, das ist halt dann einfach eine andere Prägung. Also diese Wahl habe ich gar nicht gespürt.
Weil dir wäre es nicht gut gegangen. Du hättest das nicht ignorieren können quasi so, ne?
Nein, ich hätte das nicht ignorieren können.
Mm-mm. Und was du auch gesagt hast, ich finde es nämlich auch spannend, auch zu wissen, also oder beruhigend ja irgendwie auch jetzt für die Generation der Mütter jetzt, dass man es auch nicht perfekt machen muss, oder Eltern jetzt, dass man es nicht perfekt machen muss, um trotzdem das Bewusstsein bei seinen Kindern eben schon, den Kindern schon zu geben, ne? Also auch wenn deine Eltern das jetzt nicht so gemacht haben, wie ihr das macht, aber du hast ein Bewusstsein dafür bekommen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und dann ist ja überhaupt erstmal die Chance gegeben, dass man sich damit auseinandersetzen kann. Wie möchte ich das denn machen?
Genau, das in Frage stellen, ne?
Ja. Ja, dann geht es so ein bisschen weiter mit einer Frage von Christina. Also wir gehen quasi so chronologisch. Jetzt waren wir so bei der Schwangerschaft, wie es angefangen hat. Und jetzt geht's zur Geburt. Und Christina schreibt: Mit der Geburt des ersten Kindes wird es uns Eltern so richtig bewusst, komplett die Verantwortung für das Erfüllen der Bedürfnisse dieses kleinen Wesens zu haben. Wie erging es dir damit? Und du hast jetzt schon so ein bisschen beschrieben, war dir das von Anfang an klar? War das eine Überraschung? Wie hast du es geschafft? Oder ja, wie erging es dir damit, dass du auch auf deine Bedürfnisse eben noch achten wolltest? Weil da das Bewusstsein dafür hattest du ja vorher schon.
Ja. Ja, gute Frage. Also einmal, glaube ich, hatte ich eben dadurch zumindest theoretisch die Vorstellung, dass ich schon mal nicht alleine für die Bedürfnisse des Kindes zuständig bin, sondern dass wir das eben gemeinsam sind. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Aspekt, weil ja sozusagen in der kollektiven Prägung oder patriarchalen Prägung von Mutterschaft im Grunde Mütter dafür alleine zuständig sind oder hauptsächlich zuständig sind, hauptverantwortlich sind. Und ja, ich hatte mich sicherlich auch schon recht intensiv mit Bedürfnissen oder Nichterfüllen von Bedürfnissen auch vorher beschäftigt. Also recht viel eigene Reflexion, sag ich mal, über meine Prägung dazu, wie finde ich raus, was ich will und brauche und so. Damit hatte ich mich eben vor dem Muttersein schon viel beschäftigt. Das hat mir sicherlich geholfen, da ein Bewusstsein zu haben. Aber natürlich war das auch nicht leicht. Also, weil ich glaube, das muss man am Ende fühlen, wie sich das anfühlt, verantwortlich zu sein für so ein kleines Menschlein. Darauf kann man sich am Ende nicht fertig vorbereiten.
Ja.
Und dann ist das ja auch noch hochindividuell, wie man das selber erlebt, wie stark, wie viele Bedürfnisse und wie intensive Bedürfnisse da so sind.
Je nachdem, was für ein Kind man bekommt, ne?
Genau. Wie fordernd das ist, wir hatten es jetzt durchaus nicht so leicht, würde ich sagen. Wir hatten ja aus vielen Gründen auch eine echt schwere Wochenbettphase und erste Monate mit dem ersten Kind, was auch ja einfach an einem Trauerfall in der Familie vor allen Dingen lag, und starken Bauchschmerzen beim Baby und so dieser Hilflosigkeit, die dann da ja, ne, also sofort, das war jetzt ne, kein Schreibaby oder so, wie man das nennt, das habe ich, glaube ich, nie erlebt, aber halt einfach dieses wirklich von, ja, Tag, weiß ich nicht, 3 oder so, bis wirklich die 12 Wochen um sind, sehr viel Schrei und sehr viel Schlaflosigkeit, plus dann, wie gesagt, diese auch noch einfach, ja, kräftezehrenden Umstände. Wir waren einfach wirklich zu zweit komplett gefordert die ganze Zeit. Ne? Also dieses Kind lag nirgendwo mal irgendwie eine Sekunde alleine oder hat irgendwo anders, also außer am Körper geschlafen oder so. Ja. Und das war schon krass, natürlich, diese ersten Wochen und Monate. Und da hat mir sicherlich sehr geholfen, dass wir auch viel zu zweit waren. Ich hatte auch weitere Unterstützung, auch von meiner Schwester, meiner Mutter, die waren gerne und viel da am Anfang. Und ich würde aber sagen, dass dass man da seine Bedürfnisse so stark zurückstellt, das war für mich am Anfang, glaube ich, gar nicht so schwierig. Also war krass, was das Stillen, fand ich, betroffen hat und was sozusagen diese Bauchschmerzen waren, weil darauf ist man dann irgendwie dort natürlich nicht vorbereitet, wie krass das sein kann und was das von einem fordert. Und man ja das Gefühl hat, ich kann hier keine Sekunde irgendwas anderes machen. Aber das war ja so eine Ausnahmesituation, von der man irgendwie auch wusste, das wird früher oder später schon besser werden. Ja. So. Genau, und ich fand das wirklich eher dann, vielleicht auch eher gen Ende des ersten Lebensjahres, wenn man so denkt, oh, jetzt mache ich das auch schon eine Weile. Und ne, wo, also so, wann gehe ich jetzt mal wieder hier so regelmäßig, was man da alles so macht, das macht man natürlich auch früher, aber den Rückbildungskurs oder überhaupt sein Yoga oder die Freundin treffen und was ich so gerne machen wollte, ne? Wann und wie mache ich das genau? Das hat sich eigentlich, ja, ich glaube, ich hatte schon immer die innere Erlaubnis, sag ich mal, dass ich Bedürfnisse habe und dass ich die leben darf, dass ich auch ohne mein Kind sein darf. Aber auf jeden Fall kann ich sagen, dass es mir damals viel schwieriger gefallen ist, irgendwie abzugeben, loszulassen, als heute. Ich hatte schon auch irgendwie, ich hatte ja diese Idee im Kopf, so das ist alles okay und wir wollen das gleichberechtigt machen, aber ich hatte eben auch keine Erfahrung logischerweise und auch kaum Austausch oder Vorbilder und konnte dann auch nicht wirklich, also ne, ich hatte immer diese Frage im Kopf, ist es wirklich so, dass wir sozusagen beide gleich wichtig sind und gleiche Bindungspersonen für das Kind sind. Es gab noch kein Mythos Mutterinstinkt-Buch oder so, ne? Also sozusagen, dieses ganze Wissen hilft ja total, das zu wissen. Also so, dann demnach zu handeln. Und ich habe das mehr so über die Erfahrungen gelernt. Und das erfordert ja natürlich dann aber auch, genau, zu gehen und loszulassen. Aber am Ende würde ich sagen, ist, glaube ich, mein persönlicher Drang nach Alleinsein, Freiraum, hat mich immer unterstützt, könnte man sagen. Mhm. Und auch sicherlich meine Prägung wiederum, meiner eigenen Mutter, die eben auch, weiß ich nicht, auf Fortbildungswochenenden war oder so, während ich klein war oder wir klein waren. Und ich bin, ich habe genau immer dann wieder auch so Auszeiten gehabt. Ich bin das erste Mal weggefahren, Wochenende, als unser Kind 10 Monate alt war und so. Also es war nicht so, dass, ne, dann habe ich eine Weiterbildung angefangen, da war ich dann monatlich ein Wochenende weg, auch ab dann. Und das ist mir so mittelschwer gefallen, glaube ich. Also immer auch mehr so, sollte es mir jetzt schwer fallen? Nö, eigentlich ehrlicherweise nicht. Ja. Und ich glaube, das hat einfach ja auch damit zu tun, dass ich ja erlebt habe, wie gut es dem Kind ging. Mit dem Vater. Dass es klappt, dass ich das auch wollte. Also ich habe einfach auch immer wieder mich gefragt, ne? Also das ist natürlich auch sicherlich mein Bewusstsein darüber, dass ich mich ja auch immer damit beschäftigt habe und wusste auch einfach, naja, mir ist einfach klar, ich kann nicht alles auf einmal haben. Ich kann mich halt entscheiden, ob ich jetzt hier sein will oder diese Auszeit haben will. Und ich darf mir diese Bedürfnisse erlauben und letztendlich muss man diese Erfahrung machen, würde ich sagen. Man muss es ausprobieren und gucken, was dann passiert. Man kann das theoretisch nicht ergründen. Also man findet theoretisch die Antwort nicht. Man muss es wagen auch ein bisschen und das konnte ich sicherlich immer auch.
Und was du gerade gesagt hast von, dass du da eben noch relativ alleine warst und ich glaube auch heutzutage geht es noch, je nachdem in welchen Kreisen man sich befindet. Also ich denke auch, wenn man vielleicht auch nicht unbedingt in einer Großstadt gerade Eltern wird und so, gibt's immer wieder, glaube ich, viele Mütter, die sich eben alleine fühlen auf dieser Reise, das ein bisschen anders zu machen als traditionell. Also wie war das für dich, dich da so als Exotin zu fühlen, fragt Franzi, die sich mit Gleichberechtigung, Feminismus und Abkehr von alten Rollenbilder auseinandersetzt, als du zum ersten Mal Mama wurdest. Und hast du da schnell andere Gleichgesinnte gefunden oder warst du da schon wirklich mit dem ersten Kind ziemlich alleine?
Ja, doch, war ich. Ich meine, wir leben ja in Hamburg ziemlich zentral, genau. Es ist jetzt nicht so das Dorf, dass das irgendwie plötzlich völlig Gegenwind gibt. Ich war schon in der, wobei nein, ich habe eine im Rückbild beim Geburtsvorbereitungskurs, die beim Yoga, glaube ich, schon in der Schwangerschaft kennengelernt, die in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft gelebt hat und die sich die Elternzeit auch ziemlich gleichberechtigt aufgeteilt hat. Und mit der habe ich mich sehr gut verstanden. Und genau, wir haben relativ viel Zeit verbracht miteinander. Und ja, ich glaube, sind halt sehr zeitnah aneinander geboren.
In Teilen sind da gleichgeschlechtliche Paare eben einfach schon fortschrittlicher gewesen, ne? Ach, weil da die traditionellen Rollen halt einfach schon direkt oder oft direkt.
Genau, die sind halt eh in Frage gestellt. Ja. Genau. Genau. Und die hat auch, also, ja, genau, die hat sich auch mit meinem Mann gut verstanden oder die beiden. Wir kannten die dann ja beide, weil wir beide in diesem Geburtsvorbereitungskurs zusammen waren. Und alle anderen, da hatte ich so eine kleine Gruppe an Frauen, die haben das eher klassisch aufgeteilt. Die fanden das aber alle interessant und waren eher offen. Ja. Also genau, und auch die Elternzeit, die erste, haben wir, ich habe 10 Monate gemacht, mein Mann 4. Das war jetzt auch nicht komplett 50-50 oder so. Aber trotzdem waren wir halt anders in diesem Prozess als andere. Und genau, insofern hatte ich da, ja, am Anfang war ich schon sehr alleine. Tatsächlich ist dann in meinem Freundinnenkreis, ist das aber auch ganz verschieden. Also die haben nach mir Kinder gekriegt und da sind welche, also einige, die es auch sehr 50-50 oder 50-50, was heißt sehr 50-50, also 50-50 aufteilen und andere, die es klassischer aufteilen. Aber ja, so, ne, das war sozusagen ganz einfach irgendwie ein Bewusstsein und Interesse und das war immer irgendwie einfach alles unterstützend, muss man sagen. Da war jetzt niemand irgendwie, der das komisch fand. Mhm. Und ich finde es auch überhaupt nicht komisch, wenn die das klassisch aufteilen. Ne? Also wir sind da einfach alle sozusagen, jeder macht's, wie es halt gut ist. Ja. Für sie oder ihn oder wie auch immer. Genau, aber schon, es war schon so, dass ich da eher allein war und ja, schon, dass ein ziemlicher Prozess für mich war und auch wir miteinander, dass so ein intensiver Prozess war, weil wir natürlich dann auch, als es irgendwie in den Alltag ging, nachdem wir beide in Elternzeit waren und wir dann das aufgeteilt hatten, da haben wir dann ja doch entschieden, wir machen gleiche Erwerbszeit und gleiche Betreuungszeit und ach so, dann gibt's ja auch noch viele andere Aufgaben im Haushalt und wie machen wir das eigentlich und so. Das war ein Prozess, den sind wir sehr alleine gegangen, das herauszufinden. Genau, ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch für Martin bestimmt, also als Mann und Exot in dem Bereich, ist es auch nochmal spannend, weil ich kann mich erinnern, als es bei uns mal eine Zeit gab, ich glaube, war das während meiner Masterarbeit oder so, wo mein Mann eben dann in Elternzeit war, also genau, da gab es eine Zeit, da war er komplett zu Hause und ich war, glaube ich, ziemlich komplett auch aus dem Haus. War auch irgendwie für beide nicht schön so, aber ja. Das war auch, ich fand das total spannend, ich habe da glaube ich auch einen Instagram-Post mal drüber geschrieben, weil er halt auf dem Spielplatz dann halt um 2 nach dem Kindergarten halt der einzige Mann war und ich kam dann da irgendwie abends dazu, damit er dann heimgehen konnte und kochen und ich stand dann da so und wusste mit den anderen Frauen nichts zu sprechen, weil ich irgendwie...
Kenn ich auch.
Und ich wusste auch irgendwie...
Ja, man kennt sie nicht mal unbedingt, ja.
Ich habe mich auch irgendwie so, also von den Kindern dann so, die Kinder haben dann irgendwas gemacht und ich dachte mir so, darf die da jetzt eigentlich schon hochklettern? Kann die das schon? Weil ich habe halt nichts mehr mitbekommen. Also ja, das merkt man dann schon, dass es für beide auch eine Umgewöhnung ist und dass man da halt eben auffällt. Und auffallen ist oft... Ja, nicht so das schönste Gefühl.
Und es war auch auf jeden Fall nicht leicht. Also genau, für Martin war das am Anfang, der hat ja tatsächlich seinen Job gekündigt, weil die nicht wollten, dass er reduziert und dann einen neuen gesucht oder der kam so ein bisschen zu ihm, aber es hat sich ziemlich schnell herausgestellt, dass es eigentlich nicht sein Ding war. Und es hat er eine Zeit lang gemacht, es war irgendwie okay, aber er war dann auch zunehmend unzufrieden und gab schon auch Phasen, wo er das stark in Frage gestellt hat, wo, ne, dass er diese Entscheidung getroffen hat, gar nicht für sozusagen das 50-50-Modell, aber halt einfach, dass er diesen Job aufgegeben hat. Und also genau, es war jetzt auf jeden Fall auch nicht immer nur unbedingt leicht, weil genau das ist es ja, da kommt halt dann die Wertschätzung auch oft her. Und wenn du dann plötzlich denkst, na toll, jetzt habe ich noch nicht mal mehr den Job, der mir irgendwie Spaß macht oder ne, Energie gibt, so puh, ist schon auch ein großer Preis.
Ja.
Also das gab schon auch immer wieder Phasen, die schwer waren, auf jeden Fall.
Ja, da geht eigentlich eine Frage schon so ein bisschen mit rein, also Phasen, die schwer sind. Johanna fragt dazu nämlich, ob es auch Punkte gibt, an denen ihr immer wieder verzweifelt. Also irgendwie, genau, wo sich immer wieder so eine Schieflage in der Gleichberechtigung einstellt. Also sie schreibt gern auch mit konkretem Beispiel. Mhm. Also so wahrscheinlich ist das auch so, wenn man halt weiß, ne, du stehst ja sehr so für dieses 50-50, man will so wissen, aber was läuft bei euch schief?
Ja, ja.
Was klappt bei euch
nicht? Ich würde es ganz klar sagen, Mental Load. Also das ist auf jeden Fall so, dass das immer wieder eine Schieflage, oder dass ich das so empfinde, weil klar, wenn man den Mental Load trägt, dann empfindet man das halt als Last und Schieflage. Man weiß ja nicht, was bei dem anderen im Kopf ist. Man unterstellt ja immer, bei mir ist mehr als bei dir. Mhm. Ob das so ist, kann ich natürlich auch nicht beweisen.
Aber das ist noch so ein ongoing process.
Es ist aber, ja, das ist auf jeden Fall ein Gefühl. Und ich würde, also ja, ich glaube, wir haben beide wirklich einen hohen Mental Load, muss man sagen. Logisch, einfach allein jetzt durch drei Kinder und Jobs und drumherum. Und wir haben beide ziemlich viel Engagement letztendlich. Wir wohnen ja in einem Wohnprojekt, das selbst verwaltet ist. Also wir haben auch noch andere Dinge drumherum zu regeln. Und es ist nicht so, also ja, wir haben gerade schon einen sehr begrenzten Feier, muss man sagen. Und das hat aber auch, das hat hauptsächlich mit Baby, glaube ich, zu tun, weil ein Baby nur mal 24 Stunden von irgendwem betreut werden muss. Und das war vorher durchaus anders. Und da hatten wir jetzt auch nicht weniger. Also klar, dieses Baby, aber das Baby macht jetzt nicht so viel Mental Load. So, das macht eher diese ganze Präsenz, logischerweise, und emotionale Arbeit der Begleitung, ne? Das macht, glaube ich, diese Fülle im Kopf auch. So.
Ja.
Aber ich glaube schon, dass es mich stresst. Also genau, ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich weniger Mental Load hat, wollte ich damit sagen. Sondern es ist mehr, dass man ganz klar immer wieder erkennen kann, was aus dem Druck des Rollenbildes, das, ne, dieses sich verantwortlich fühlen. Weil ich kann jetzt nicht sagen, dass hier so wahnsinnig viel schief geht, weil er irgendwas vergisst oder so. Das ist halt nicht so. Ja. Sondern es ist mehr so, dass ich dann Stress kriege, weil ich das Gefühl habe, noch auch wieder irgendwo mitdenken zu müssen, wo ich vielleicht eigentlich gar nicht mitdenken müsste. Aber das halt auch nicht immer abstellen kann, weil es eben aus der Prägung und dem Rollenbild kommt. Und da hilft dann, finde ich, am Ende auch eigentlich nur das Bewusstsein darüber. Also ja, das immer wieder klar zu machen, dass die Gefühle da sein dürfen, dass dieser Stress da sein darf, auch wenn ich ihn nicht haben müsste, sozusagen. Aber ich fühle ihn jetzt gerade nun mal. Und das dann zu thematisieren, also das ist eigentlich immer das, was ich so mache, deswegen ist es mitzuteilen. Und darüber lasse ich es eigentlich auch schon wieder los. Ne?
Ja. Ich finde auch, also was ja auch noch dazu kommt, ist auch einfach so ein Persönlichkeitsfaktor. Es gibt halt Leute, die können gut mit 100 Tabs im Kopf irgendwie arbeiten und Multitasking und sowas. Und es gibt Leute, für die ist das einfach extrem anstrengend, wenn sie irgendwie mehrere Projekte im Kopf haben, an denen sie arbeiten. Also das ist auch einfach so, dass das bei manchen Leuten zu mehr Stress wird als bei anderen. Und wie man dann damit umgeht, ist eine Frage, weil irgendwo ist es jetzt fair, dass nur weil eine Person das besser kann, dass die dann mehr übernimmt. Aber genau, auch irgendwo annehmen, dass das eben so ist, dass eine Person vielleicht auch unter einem gewissen Mental Load Stress auch mehr leidet, als auch wenn es nicht mehr ist.
Ich mache mir eigentlich auch immer wieder klar, dass es geht ja auch nicht darum, das Bild der guten Mutter, das patriarchal geprägte Bild der guten Mutter jetzt ins 50-50-Modell zu pressen und diesen Anspruch jetzt auf uns beide zu verteilen, sondern es geht ja eigentlich darum, Elternschaft sozusagen neu zu denken oder sich zu fragen, was von diesen Dingen wollen wir denn eigentlich und was nicht. Und das bedeutet halt auch immer wieder das Loslassen. Und das liegt dann eben in der Regel bei der Mutter, weil die nun mal diesen, ne, also die mit dieser Prägung da ist. Das nervt. Ne, das ist sozusagen da das Verlernen und für den Vater logischerweise das Lernen. Aber der kriegt halt auch einfach mehr Credits, wie du schon gesagt hast, für all die Dinge. Also von außen eine andere Wertschätzung, als wir das bekommen. Und das ist auch ein Ungleichgewicht, das sozusagen von außen einfach passiert, wo aber keiner auch individuell was für kann. Ja, was auch einfach wichtig, glaube ich, ist, das sich klar zu machen, Verständnis zu haben, die Perspektive immer mal auszutauschen und ja, am Ende darüber, dass man gegenseitig ja weiß, also ne, wir können halt sehr viel nachfühlen, wie sich das anfühlt, was auch immer, ne, jeden so beschäftigt, finde ich, ist es eher diese Wertschätzung miteinander, die dann das Wichtige ist, weil wie gesagt also wir machen das ja sowieso nicht für irgendwen, sondern eben hauptsächlich für uns. Und das ist, glaube ich, das, wo wir dann eher die Energie rausziehen, uns selber gegenseitig toll zu finden darin, ja, was wir hier so schaffen. Also das ist wirklich manchmal so, dann lachen wir uns selber darüber schäkig oder denken so, oh Gott, das ist so traurig, was wir hier sozusagen, wofür wir uns hier so ein bisschen, Mensch, du hast wieder das gemacht oder das, schön, dass du die Kackwindel, keine Ahnung, irgendwo, ja, gewechselt hast. So, also ja, dass das halt zu sehen, so ungefähr, ist, glaube ich, das ist dann sozusagen unsere, diese Wertschätzung im Kleinen ist es dann, ja, eigentlich, die es viel mehr ausmacht, würde ich sagen.
Und ja, das bringt halt auch so die Leichtigkeit rein. Also ich finde gerade in der Babyzeit, also ich weiß, ich habe das bei der zweiten Geburt, als ich mit unserer zweiten Tochter schwanger war, habe ich das meinem Mann gesagt, bitte guck irgendwie, dass wir immer lachen. So, weil ich finde, diese erste Zeit kann so schwierig sein. Und wenn man das aber schafft, sich auch lustig zu machen über wie doof es gerade ist, das hilft so viel. Das war einfach, wir sind gerade zusammen,
ja, ja, mega genervt. Genau, wir sind hier beide knietief im Chaos und in tausend To-Dos und oh Gott, es ist 21 Uhr und keiner schläft oder keine Ahnung, so, wir sind hier im, ja, weiß ich auch nicht. Und man denkt sich einfach nur, ja, okay, wollen wir mal uns einen Moment hier hinsetzen, wo wir uns mal das Chaos angucken? Ja. Und genau, also ja, das ist wirklich dieses gemeinsam gegen all das, anstatt gegeneinander, das ist echt, also natürlich gelingt uns das auch nicht immer. Manchmal muss man auch den Frust am anderen so richtig rauslassen. Ja. Aber ja, das halt auch immer wieder zu verstehen, ne, wo kommt das her? Und eigentlich ist dann der Grund, ja, irgendein Stressfaktor wahrscheinlich.
Ja. Jetzt hat Svea noch gefragt, wie ihr, also ganz konkret, wie ihr euch aufgeteilt habt mit einem Kind, mit zwei Kindern. Ich finde, da habt ihr ja auch schon viel drüber gesprochen. Also ne, du hast immer wieder mal an Stellen darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du einfach nochmal sagen, so wie es jetzt mit dem dritten Kind, was hat sich da geändert, wie hast du das da wahrgenommen, die Herausforderung in der Aufteilung im Familienleben, die extra Bedürfnisse auch noch dazu zu kriegen?
Ja, man muss sagen, dass es jetzt eigentlich am einfachsten läuft, weil wir, glaube ich, dieses, ne, das Konstrukt jetzt wirklich stand vorher. Also beim ersten Kind haben wir das ja erst entwickelt. Mhm. Beim zweiten Kind wurde es nochmal so getestet, aufs nächste Level, glaube ich, ja, getestet, wurde nochmal so nachjustiert. Und vor allen Dingen haben wir uns da schon auch ganz schön umgeguckt, wie viel Mehrarbeit es dann doch noch bedeutet, wenn sozusagen wirklich beide, also eigentlich dann ja beide Elternteile einfach mehr gebunden sind und nicht mehr so eine Person meistens, also man sich halt abwechseln kann. Das kann man dann ja auch erstmal eine Phase nicht, sondern jeder nimmt irgendwie ein Kind. Und das ist schon nochmal, finde ich, ein ziemlicher Unterschied zu, wir haben ein Kind, da konnte halt dauernd, also wir haben es ja so gemacht, ne, jeder hatte immer wieder halt frei und wir haben halt auch immer wieder bewusst Zeiten nicht zu dritt verbracht, damit jeder mal frei hat und so. Und das war wirklich, also im Vergleich zu heute, das darf man halt kaum laut sagen, aber wirklich mega Luxus, so. Und das ist natürlich jetzt auch so, das ist vielleicht so dieses, dass man jetzt natürlich denkt, ja toll, jetzt haben wir drei Kinder, aber nur zwei Elternteile. Das ist schon auch manchmal durchaus problematisch.
Ja, da müssen Bedürfnisse zusammengefasst werden, ne? Also man kann nicht jedem gleichzeitig.
Nee, genau. Kann man nicht. Und manchmal kann man aber auch nicht mal sein eigenes logischerweise durchsetzen, weil einfach die Kräfte der Kinder stärker sind als die der Eltern, so.
Ja.
Genau. Das ist halt schon einfach nochmal eine Next Level der Bedürfnisse und Fremdbestimmung. Und ich zitiere da gern einen guten Freund von uns, die haben das dritte Kind bekommen, als wir das erste bekommen haben. Das war die eine Familie sozusagen in unserem Umkreis, die Kinder hatten, aber die, muss man auch sagen, eine sehr klassische Aufteilung gewählt haben. Aber da hat der trotzdem sehr präsente Vater mal zu uns gesagt, ach wisst ihr, seitdem wir drei Kinder haben, habe ich einfach die Vorstellung aufgegeben, ich könnte es überhaupt kontrollieren, ne, sozusagen. Also ich habe halt nur zwei Arme, zwei Beine und ich habe jetzt aber drei Kinder. Und es geht einfach nicht mehr. Und es hat ihn total entlastet. Und tatsächlich kann ich das jetzt sehr gut nachempfinden. Man muss den Kontrollverlust auch mögen, sagen wir es mal so. Das ist einfach manchmal nicht, also man kann da viel weniger vorbestimmen und planen. Ich würde sagen, wir sind viel mehr am Surfen vielleicht sozusagen und im Flow, aber tatsächlich auch an vielen Stellen. Es ist Wahnsinn, auch heute wieder, wie sich der Tag dann einfach ergibt, ohne dass wir irgendwas planen, was jetzt genau wer, was weiß ich, wann dieses Baby schläft oder so, was man sich beim ersten oder womöglich noch zweiten Kind darum bemüht hat, irgendwelche Zeiten einzuhalten irgendwie darüber zu denken. Da hat einfach keiner, ich weiß nicht, ob wir keine Kapazität haben. Wir nehmen einfach wahr, wann dieses Kind müde wird und dann finden wir einen Ort oder eine Lösung, bei wem es wie, in welcher Form schläft. Jetzt ist es gerade Wochenende, muss man dazu sagen, ne? Also sind wir auch beide da. Also es ist einfach sozusagen einfach ein ganz anderes, eine ganz andere Hingabe, glaube ich, an diesen Familienflow. Die Dinge, ihren, also wir haben einen Grundpfeiler, wir haben ein Grundgerüst, wir haben eine Grundorientierung, wir wissen, wer ist für bestimmte Dinge zuständig, aber das war ja schon immer so. Also unsere Aufgabenverteilung, ne, diese feste Aufgabenverteilung hat sich eigentlich kaum geändert. Da muss man noch ein bisschen benennen, wer macht jetzt mit dem Kind, keine Ahnung, die U-Untersuchung und was ist es, Kinderkleidung und so weiter. Aber viele Dinge haben sich dann auch doch nicht geändert, weil jetzt ne, diese Aufgaben da irgendwie so mit reingehen. Ja, ich jetzt stille ich gerade und wenn mein Mann da ist, weiß ich nicht, wickelt er zu 99% oder so. Er betreut ja aber auch das Kind. Also wir haben einfach fest benannt, wann hat wer Erwerbsarbeitszeiten. Mhm. Da haben wir ein Verhältnis festgelegt. Wir haben eben keine ganz gleiche Zeit mit dem Kind, aber er hat viel mehr intensive Zeit eigentlich, ne, weil er hatte bei dem ersten Kind das sozusagen, dann war er klassisch in Elternzeit. Mhm. Beim zweiten Kind war das nach 7 Monaten oder so, hat er gleiche Zeit mit dem Kind verbracht. Das hat man auch schon deutlich nochmal gemerkt, mehr als beim ersten. Und jetzt ist es aber noch mehr so, dass dieses Kind von vornherein sehr intensiven Kontakt zu uns beiden hat und sich, wahrscheinlich bin ich noch die erste Bezugs, wie sagt man, Person, weil ich stille. Ja. Aber ja, er kommt auf jeden Fall direkt danach. Man kann an ganz vielen Stellen sehen, ja, dass wir uns da tatsächlich total gleichwertig halt beide kümmern. Und dann ist das halt nochmal mehr Arbeit, aber nicht, weil die liegt jetzt nicht nur bei mir. Ja. Insofern muss ich sagen, wir mussten einfach nur bestimmte Dinge ja zusätzlich auf dem Schirm haben und wir haben die Betreuungszeiten, aber es musste ja auch niemand mehr eingearbeitet werden in, wie geht man mit einem Baby um, wie tue ich das in eine Trage rein, weißt du? Also ja, das ist ja schon beim zweiten Kind ganz anders, aber das weiß man beim ersten Kind ja alles nicht.
Aber ist halt auch ein Zeichen dafür, je früher dieses System einfach schon steht von Gleichberechtigung in der Partnerschaft, desto einfacher fällt das dann auch, wenn die Kinder halt dazukommen, die natürlich extra Bedürfnisse und extra Herausforderungen mit reinbringen.
Absolut.
Ich hätte jetzt für dich noch zum Abschluss so 3 Rapid-Fire-Questions, würde ich sagen, von Carla. Ja. Genau, also da darfst du jetzt gerne einfach auch ganz kurz, was dir einfällt, einfach nur sagen. Genau, also das eine passt schon so ein bisschen. Was war die jeweils größte Veränderung beim ersten, beim zweiten und beim dritten Kind? Hast du ja jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt oder vielleicht zusammengefasst, wenn du das so sagen müsstest?
Beim ersten Kind würde ich sagen, ich denke jetzt einfach an mich, ne? Was ist wo habe ich die gemerkt? Also auf jeden Fall natürlich diese Auseinandersetzung mit der Mutterrolle und auch tatsächlich diese Wertlosigkeit, die ich das erste Mal so spüren konnte, wenn man nur Care-Arbeit übernimmt und Elternzeit ist. Das war was mich beim ersten Kind total, fand ich echt konfrontierend, wie, ja, zwischendurch ich mich auch wirklich einsam und abgetrennt von der Gesellschaft, ich mich da gefühlt habe. Ja. Und es echt auch an meinem Selbstwert da gekratzt hat, sozusagen dieses, was mache ich denn hier und bin ich noch wichtig und wertvoll? So fand ich krass zu spüren, aber natürlich auch super wichtig zu fühlen. Ist zum Beispiel jetzt überhaupt nicht mehr, ne? Habe ich so, also das ist auch ja was sich, glaube ich, dann total entwickelt in so einer gleichberechtigten Elternschaft, dass man gar keine Fragen mehr darüber hat, ob das jetzt hier weniger wert ist, wenn man Haus- oder Care-Arbeit leistet. Ja. Also das fühle ich auch gar nicht mehr tatsächlich. Also das kann man schon mal als großen Unterschied sehen. Beim zweiten Kind würde ich sagen, auf jeden Fall auch dieses, was ich schon auch schon gesagt habe, diese Überraschung doch über wie viel mehr Arbeit das dann bedeutet und wie viel weniger Freizeit sozusagen da erstmal dadurch da ist. Und Veränderung, ne, ist die Frage.
Größte Veränderung.
Beim dritten Kind würde ich vielleicht... Oder beim zweiten Kind ist es sicherlich auch Veränderung, dass das, glaube ich, für das erste Kind auch eine größere Veränderung ist und diese, wie stark nochmal so ein Familiensystem sich dann ja bewegt. Genau, hat auch ganz viel sicherlich mit Altersabständen und so weiter zu tun, kann herausfordernder oder leichter sein, aber es ist auf jeden Fall für dieses Kind dann ja das erste Mal die Erfahrung. Da ist noch ein anderes Kind, ja, was auch immer das für Konkurrenz bewusst oder unbewusst macht. Und beim dritten Kind würde ich sagen, das fand ich schon auch interessant, da gibt es diese Erfahrung ja dann, das erste Kind hat diese Erfahrung schon mal gemacht und das zweite Kind, für das ist das eine neue Erfahrung, aber das kennt auch schon das Geschwister haben. Und es ist, also in unserem Fall würde ich sagen, eine Riesenstütze auch für das Kind, dass die sich untereinander sozusagen, also dass es da ein Geschwistersystem gibt. Mhm. Und man ist nicht sozusagen alleine gegen die Eltern, in Anführungsstrichen, ne? Ich hier und die Eltern und dann kommt da noch so jemand Neues, sondern es ist sozusagen einfach, ja, ein anderes System und die sind auch schon mal, haben sich schon mal einander und haben diese Geschwistererfahrung. Das, glaube ich, hat es auch irgendwie leichter gemacht als eben die Veränderung zu Kind 2. So habe ich es zumindest erlebt. Und die sonst ist die größte Veränderung, würde ich sagen, einfach nochmal eine Schippe mehr Arbeit. Also dieses Gefühl, ja, wow. Und dieses, was ich meinte mit dem Kontrollverlust. Also daran hat sich mein Nervensystem auch noch nicht ganz gewöhnt, glaube ich. Mhm. Da bin ich noch am Reinwachsen, sozusagen dieses, genau, dass die Dinge größer sind als ich selbst, sozusagen.
Ja, das finde ich schön, wenn das bei mir ohne drittes Kind auch passieren könnte. Also das finde ich eine schöne Haltung irgendwie, das Chaos anzunehmen. Ja. Also ich glaube, das ist auch ein gutes Ziel für eine gleichberechtigte Elternschaft, ne? Zu sagen, da loszulassen irgendwie, dass es irgendwie auf bestimmte Art und Weise läuft.
Voll, ich gebe zu, ich kann manchmal auch diese Fragen nicht mehr so gut haben, diese Kontrolle implizieren, sozusagen, ne? Die Mütter, die wissen wollen, wie kann ich die Kontrolle in dem gleichberechtigten System halten? Mhm. Ne? Man denkt ja, naja, überleg mal, wenn natürlich mehrere Menschen verantwortlich sind, dann kannst du, also du musst Kontrolle abgeben. Ja. Du kannst das nicht kontrollieren. Also außer mit ziemlich viel Gewalt, sozusagen, auf einer Ebene. Oder Stress. Also das geht gar nicht. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne. Das ist ja auch was sozusagen, eben wenn die Kinder hier mitgestalten, je älter Kinder werden, je mehr, ja, passiert da ja auch.
Weniger bestimmen
sie ja
mit.
Ja, nicht so, dass ich jetzt hier das Wochenende alleine plane und sage, Leute, so machen wir es. So läuft's halt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, eine Frage von einer Grundannahme, auch was ist Leben? Ja, dass das Leben eben intensiv ist und verschiedene Gefühle beinhaltet und diese ganzen Bedürfnisse und dass das Chaos im Grunde zeigt, dass wir leben, sozusagen. Also mal Chaos, das klingt so negativ, aber es ist ja sozusagen einfach Bewegung und Veränderung permanent. Genau, deswegen habe ich jetzt, glaube ich, einfach noch mehr dieses Gefühl von Flow oder Surfen sozusagen, einfach weil ich einfach die Wellen sozusagen akzeptiert habe auf einer anderen Ebene oder da besser surfen kann, vielleicht mittlerweile.
Ja. Dann ist die zweite Frage, die Rapid-Fire-Frage, also ne, du hast jetzt gesagt, du kannst leichter surfen oder fühlst dich damit wohler irgendwie, einfach zu surfen, aber was ist jetzt gerade im Moment anstrengend und schwer?
Ja, auf jeden Fall zu wenig Schlaf. Mhm. und das liegt auch tatsächlich gar nicht, also dieses Kind schläft wahrscheinlich am besten von allen.
Okay.
Aber leider, also genau, der Feierabend ist so kurz bis gar nicht existent, weil ja der Altersabstand insgesamt auch groß ist. Und wenn das älteste Kind mal schläft, dann müsste ich eigentlich, oder wir müssten dann eigentlich auch schlafen. Oder spätestens eine Stunde danach. Aber das tun wir natürlich oft nicht. Oder können es einfach nicht, weil wir dann hier noch bis, weiß nicht, Mitternacht oder später versuchen, unser Leben in den Griff zu kriegen oder zu organisieren. Und das ist schon manchmal ganz schön hart. Genau, das hat viele Gründe, glaube ich, auch, warum das dann besser oder schlechter gelingt oder man es besser oder schlechter aushalten kann. Wie gesagt, ne, an sich, es kommt immer noch an, wie viele Belastungen sind so insgesamt da. Das ist auf jeden Fall schwer.
Das ist auch echt so, was habe ich das Gefühl, als Kind hat man da keine Ahnung von. Also mir ist nicht bewusst gewesen, dass meine Eltern irgendwie noch Aufgaben zu machen hatten, nachdem ich ins Bett gegangen bin. Dass die nicht unbedingt Feierabend hatten.
Ja.
Und dann die Frage zum Abschluss. Zum einen, was ist euer größter Preis am 50-50-Modell und was ist der größte Gewinn? Also das ist jetzt nicht in diesem Moment, sondern einfach so ganz generell, was würdest du sagen? Was sind für dich die größten Nachteile und was nehmt ihr am meisten daraus aus diesem 50-50-Modell?
Also ich glaube, der größte Preis ist in unserem Fall tatsächlich Verzicht auf Geld. Mhm. Also das liegt auch an unseren Jobs, die jetzt nicht so crazy dotiert sind. Wenn man da, weiß ich nicht, ne, es kommt auch die Branchen sicherlich drauf an und so. Ja, ich glaube, das ist bei uns der größte Preis, der einfach so eine Instabilität bei uns macht, weil wir können beide, also ne, wir könnten jeweils nicht die Familie alleine ernähren, zum Beispiel.
Das war ja auch im letzten Podcast mit Stephanie Lohaus, ne, die von ihrer Perspektive aus beschrieben hat, die haben eben keinen finanziellen Nachteil davon gehabt, ne, weil wenn du dann trotzdem, aber das ist bei,
die haben eben zwei so Jobs, genau. Da kann man sagen, da kann man 30 Stunden auch relativ, genau, so. Ja. Das ist, genau, das liegt an unserer individuellen Situation, muss man einfach sagen. Und das ist auf jeden Fall nichts, was pauschal für alle 50-50-Modelle zu sagen ist. Und der größte Gewinn ist, ja, würde ich sagen, die Freiheit und die Verbundenheit, die daraus entsteht. Also die Freiheit, dass wir uns sozusagen jederzeit ersetzen können, dass die Kinder gleich intensiv an uns gebunden sind. Und das finde ich jetzt auch, wo dieses erste Jahr wirklich natürlich wie im Fluge vergeht und ich so denke, in, weiß nicht, sehr kurzer Zeit habe ich schon wieder alle Freiheiten, die ich vorher hatte, obwohl ich dieses Baby dann habe, aber das ist sozusagen eine relativ kurze Zeit, wo ich jetzt ein bisschen weniger Freiheit womöglich stillbedingt hatte. Und dafür hatte ich ehrlich gesagt andere Freiheiten, weil so eine Elternzeit ist ja auch ein großes Geschenk oder Tage, ne? Tagsüber zum Beispiel Zeit zu haben, spazieren zu gehen oder so, ist ja jetzt, hat da wieder einen ganz anderen Wert als beim ersten Kind.
Ja.
Da, wo ich das irgendwie dachte so, oh, ich kann nicht schon wieder spazieren gehen. Ja, also die Verbundenheit zu wissen, sich, also dieser Perspektivwechsel, der dadurch halt möglich ist, ne? Zu, einfach diese Welt zu teilen, so diese Familienwelt, die einfach der Großteil unseres Lebens einfach ist, muss man einfach sagen. Klar, unsere Erwerbsarbeit ist das auch noch, aber unterm Strich verbringen wir wahrscheinlich dann immer doch noch mehr Zeit alle miteinander oder in verschiedensten Konstellationen halt. Und da zu wissen, für mich ist das auf jeden Fall dieses Gefühl, ne, ich, das lastet eben nicht auf mir, sondern wir tragen das gemeinsam. Das ist für mich der größte Gewinn.
Das ist auch so ein bisschen.
Ich stelle fest in diesem Gespräch, ich bin auf jeden Fall ein sehr freiheitsliebender Mensch. Also ist mir gerade nochmal so klar geworden, auch wirklich, so über die ganzen Jahre. Also so, das ist einfach stärker bei mir, glaube ich, als das Gefühl oder das Bedürfnis, immer bei den Kindern zu sein, tatsächlich.
Und ich finde, es hört sich auch, wenn du es so beschreibst, so ein bisschen an, wie so Heile machen in der Kernfamilie, von dem man halt eben weiß, was in der Welt schiefläuft. Irgendwie so, ne? Also versuchen einfach irgendwie so eine Freiheit und Gleichheit zu leben in der Familie, von der man eben weiß, in der Welt gibt's sie nicht so viel. Und das ist, glaube ich, ein schönes Gefühl, irgendwie so zu wissen. Aber bei uns, wir probieren das, so gut es eben geht. Und man ist da ja auch eingeschränkt natürlich. Aber wir versuchen das zumindest bei uns irgendwie zu leben und den Kindern zu zeigen,
glaube,
dass das geht.
Stimmt. Das ist spannend. Ich glaube auch das schon, weil das werde ich auch immer wieder gefragt, ne, ist sozusagen, man kann natürlich gleichberechtigt leben in einer klassischen Rollenverteilung. Und gleichzeitig glaube ich, dass mindestens irgendwie eine nennenswerte Phase, das in verkehrten Rollen in Anführungsstrichen oder 50-50 gemacht zu haben, ist eigentlich eine Voraussetzung, um wirklich diese Gleichheit zu fühlen und wirklich den Perspektivwechsel vorzunehmen.
Also seitdem,
das ist jetzt zumindest so ein Gedanke. Ja. Also so fühlt es sich für mich an. Ich kann mir nicht vor, also ne, es ist natürlich für mich auch schwerer vorstellbar. Ich glaube, man kippt sonst immer schnell doch in weniger Verständnis und weniger Empathie für die andere Position und so. Und das ist, glaube ich, ja, das erleichtert das halt, wenn man das schon mal sozusagen an dieser Stelle ausgehebelt hat, an der Stelle sich gleich gemacht hat, wo wir natürlich nicht gleich, also wir sind ja nicht gleich, wir feiern ja auch unsere Unterschiede natürlich, aber dafür, dann ist einfach die Möglichkeit, sich da wertzuschätzen miteinander, glaube ich, einfach, das ist dann schon leichter. Ja.
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also seit der Zeit, wo wir diese Phase hatten, wo das eben komplett umgekehrt war, also das hätte ich vorher nicht fühlen können, das Verständnis, wie doof das ist, abends auf den Spielplatz zu kommen und irgendwie keine Ahnung zu haben und nichts zu haben, worüber man reden kann. Und man hat das Gefühl, man kennt seine eigenen Kinder nicht. Das ist mega doof. Ja. Also ich wünsche das halt eben keinem Vater. Und ich finde das unfair, dass das viele Väter eben erleben. Und mein Mann auf der anderen Seite hat auch viel Verständnis für die andere Seite bekommen. Wir haben beide gemerkt, weder das eine noch das andere wollen wir und macht uns glücklich. Ja.
Finde ich sehr viel.
Schön. Ja.
Danke dir für
danke
die Fragen.
Dir.
Oder danke allen, die Fragen gestellt haben. Und wir haben ja auch noch, also da ist ja noch ein
es ganzes... Es sind noch mehr Fragen, genau.
Ganze Liste an Fragen, die wir nochmal gucken, wie wir die aufgreifen, ob ich einzelne Podcast-Folgen dazu mache oder wir noch eine weitere Q&A-Folge aufnehmen. Ja, wie gesagt, womöglich geht es noch ein andermal weiter. Wir verlinken noch ein, zwei Podcast-Folgen in den Shownotes, wo Themen aufgegriffen werden, wozu es auch Fragen gab und wozu ich auch schon an einer oder anderen Stelle immer was gesagt habe. Mir ist einfach nochmal total bewusst geworden, dass unser System jetzt einfach sehr stabil ist und dass das dazu führt, dass es sich jetzt viel weniger erschütternd, könnte man sagen, anfühlt, das dritte Kind zu kriegen, als eben beim ersten oder zweiten. Wir sind also ja so stark eingespielt als Elternteam und in der gleichberechtigten Elternschaft, dass wir vieles eben überhaupt nicht mehr so genau planen müssen. Und das ist einfach auch eine richtig schöne Erkenntnis und es ist total gut zu sehen, dass sich das so entwickelt. Wenn man damit beginnt, muss man eben ziemlich genau sein und immer erstmal ein bisschen erbsenzählerischer und mehr auf Zeiten gucken und irgendwie To-Do-Listen vergleichen und gucken, wer hat wie viele Aufgabenpakete. Und irgendwann geht das aber so in Fleisch und Blut über und in ja diese gefühlte Fairness, dass wir natürlich immer noch super viel planen und besprechen, aber eben hauptsächlich das, wofür wir gemeinsam zuständig sind. Und das ist natürlich auch jede Menge im 50-50-Modell. Wir haben da eben unsere festen Bereiche und dann ist es einfach riesig viel, was wir praktisch gemeinsam denken. Und das ist aber auch sicherlich ein Vorteil jetzt für die gleichberechtigte Elternschaft mit drei Kindern. Wir haben halt weniger irgendwie so, jeder hat ein Kind, ne, wie beim zweiten Kind vielleicht so aufgeteilt, sondern wir sind eben meistens dann doch beide für alle drei zuständig und oder mussten das sein von Anfang an. Und das führt halt auch dazu, dass dieses Baby von vornherein eigentlich, wie gesagt, das Einzige, was ich nur machen kann, ist stillen. Das wird natürlich gerade auch deutlich weniger mit 9 Monaten. Aber sonst, ließ es sich von vornherein eben von meinem Mann ins Bett bringen, weil wir es aber eben auch so gemacht haben. Oder wenn ich abends mal weg bin, auch wieder beruhigen oder so. Es ist einfach, beim zweiten Kind haben wir das zum Beispiel weniger geübt, weil wir mehr so jeder ein Kind hatten. Und das geht dann halt mit 3 Kindern eigentlich gar nicht mehr. Und beim ersten Kind haben wir das sowieso erst so aufgebaut, kann man sagen. Aber das wurde ja auch thematisiert. Das ist auf jeden Fall alles spannend, nochmal zu reflektieren. Und mir ist nochmal bewusst geworden, wie krass freiheitsliebend ich bin. Dass dieses Einstehen für mich und meine Bedürfnisse auf jeden Fall ein Weg für mich war, den ich, das war auf jeden Fall einer, aber den bin ich eben auch schon einige Jahre vor dem Mutterwerden losgegangen. Meine größte persönliche Krise hatte ich wahrscheinlich eben so nach dem Studium. Und da habe ich mich sehr viel mit mir beschäftigt und natürlich auch wahnsinnig viel Coaching und Beratung schon hinter mir, abgesehen noch auch von insgesamt 3 Jahren systemischen Weiterbildung und eben immer wieder eigene Supervision, Beratung und so weiter, Selbsterfahrung und das ja verteilt auf die Jahre meiner Mutterschaft und ongoing. Insofern ist das natürlich der Grund, warum ich viele Themen vielleicht jetzt auch nicht mehr so stark habe. Aber also das Leben ist sowieso ein Lernen und es kommen natürlich auch immer wieder neue Themen hinzu und man entwickelt sich ja weiter, auch einfach nur auf einer anderen Ebene dann. Ja, das können wahrscheinlich alle nachvollziehen, die eben Coaching-Erfahrung haben. Also jetzt gar nicht unbedingt als Coach oder Coachin, sondern eben auch als Coachee. Und ja, insofern, wenn du da auch das Bedürfnis hast nach Unterstützung, dann auch nochmal der liebgemeinte Hinweis, lass dir einfach helfen. Also lass dich unterstützen. Das sind anstrengende Jahre und schwierige Zeiten und Elternschaft wühlt viele Themen auf, viele eigene Themen. Und du weißt ja, dafür habe ich verschiedene Angebote. Für jetzt Einzelcoaching habe ich eher so ab Spätseptember, Oktober wieder Kapazitäten. Da kannst du mir jederzeit eine E-Mail über mein Kontaktformular schicken. Und sonst gibt es ja auch Gruppenangebote wie eben die Feminist Motherhood Community, wo du schon mal anfangen kannst, dich mit anderen Müttern auszutauschen. Oder dann ab Oktober auch wieder den nächsten Feminist Motherhood Circle, der einfach auch so die Basis ist, in der du wahnsinnig viel lernen kannst über die individuelle und kollektive Prägung von Mutterschaft und dass deine Themen eben nicht unbedingt nur deine sind, sondern eben kollektiv geprägte Themen, die ganz, ganz viele betreffen. Ja, nun wünsche ich dir einen schönen Tag, schöne 2 Wochen bis zur neuen Folge. Du weißt, ich freue mich, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst, wenn du ihn weiterempfehlst und bewirbst. Es ist einfach wichtig, damit dieser Podcast gefunden wird und andere inspiriert werden können. Liebe Grüße zu dir, vielen Dank für jede Unterstützung und bis bald.